Fremdgehen mit einer Nutte oder mit einer unbekannten Frau? Was ist besser?
Außerdem erhalten wir ein kleines Update aus der Psychiatrie.
Homoerotische Träume. Bin ich schwul, weil ich vom Sex mit anderen Männern träume?
Das große WG-Dilemma. Schaffe ich es, meine neue WG-Partnerin von mir zu überzeugen?
Das alles beim Gagreflex Podcast.
Und damit herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast mit Andreas Lingsch
und Lars Pausen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ihr auch wieder zuhört. Ihr könnt uns eure Probleme und Fragen schildern an folgende Adresse: mail@gagreflexpodcast.de. Wir lesen eure Fragen vor und machen uns ein bisschen drüber lustig. Mhm. Und wenn ihr wirkliche Probleme habt, dann geht woanders hin, denn hier werdet ihr in den Dreck gezogen.
Richtig. Und das ist vielleicht mal schön, aber wenn es wirklich ernst ist, dann wendet euch bitte an andere Podcasts.
Ich bin sehr gespannt, was du wieder als Eingangsfrage rausgesucht hast. Ich weiß immer nicht so genau, was mich erwartet bei Gagreflex. Andreas sucht immer die Fragen raus, ich lese sie zwar alle, ja, aber Andreas sucht sie dann aus und editiert die ganze Nummer. Und ich bin sehr gespannt, was du als erste Frage rausgesucht hast.
Ich schreibe auch, wenn Mädel schreibt, sie ist Escort-Dame, schreibe ich sofort zurück, slide sofort in die DMs, nie kommt was zurück. Warum? Weil ich ein peinlicher Typ bin. Guten Abend, Lars und Andreas. Euer Podcast ist wirklich super und bringt einem immer, danke, wieder zum Lachen. Ich kann kaum die neuen Folgen abwarten. Ja, tut uns leid. Doch nun zu meiner Frage. Ich, männlich und schon länger in einer Beziehung, habe im vergangenen Jahr in unregelmäßigen Abständen 3 homoerotische Träume gehabt. Einmal war ich dabei sogar eine Frau. Ich stehe eigentlich nur auf Frauen, doch haben mich diese Träume, die mir sogar sehr gefallen haben, etwas verwirrt. Da dies kein einmaliger Traum war, bin ich mir unsicher, wie ich damit umgehen soll. Hattet ihr auch schon mal solche Träume? Mit freundlichen Grüßen.
Naja, also da sind wir uns ja wohl alle einig, oder? Dass wir alle schon mal homoerotische Träume hatten, die aber in meinem Fall zumindest nicht erotisch waren. Also ich habe schon auch geträumt, dass irgendwas mit einem Mann passiert ist, irgendwie, dass mein Vater, nein, das nur nicht, aber ich kann mich schon dran erinnern, dass das mal passiert ist, aber es war für mich persönlich nicht erotisch, sondern auf irgendeine Weise, wie gesagt, ne, ich sag ja immer, ey, Gagreflex Podcast, ich will, dass alle Homos uns hören und so, wir sind totally der Podcast genau für die Leute, aber für mich persönlich ist es halt nichts und deswegen spreche ich es jetzt aus, es war für mich ein bisschen auch so ein ekliger Traum dann eher, ne, also nicht homoerotisch, sondern homoekliger Traum.
Homoeklig,
genau, ja, nicht, weil ich Homosexuelle eklig fand, sondern weil das für mich, ne, sagen wir mal nicht eklig, sagen wir mal weird. Ach. Es war zu weird, als dass ich das in irgendeiner Weise anziehend fand, insofern kann ich das verstehen und das heißt noch lange nicht, dass du homosexuell bist.
Naja, ich hatte noch nie homoerotische Träume, weil ich nicht schwul bin. Also das spielt da natürlich mit rein. und ich würde schon sagen, ich würde dir da komplett widersprechen, Lars. Einfach, weil wir mal auch wieder ein bisschen edgy werden müssen, jetzt wo mir mein Neffe zuhört. ich finde,
oh nee, das muss ich alles wieder ausbaden gleich.
Das ist richtig und wir sind ein bisschen angeheitert und ich will mal sehen, wie du da die Bundesgesetzbuch-Paragraphen gerade zitieren kannst. Folgendes, denn eigentlich.
Nein.
Okay, damit ist mir komplett widersprochen. Eigentlich ist es ja so, was passiert in Träumen? Lass uns das mal ganz kurz reproduzieren. Wir haben einen stressigen Alltag.
Man verarbeitet das Erlebte.
So. Nee, ja, man verarbeitet aber auch Sachen, die so im Unterbewusstsein passieren, für die man sich im Alltag keine Zeit nimmt, die wirklich zu verarbeiten. Und ich finde, Homosexualität ist durchaus was man im Alltag erlebt. Und es sind ja auch oft Gelüste, also ich habe es oft, ich träume von Sachen, über die ich mir tagsüber keine Gedanken mache, weil ich nicht die Zeit habe. Und schwul sein ist einer dieser Gedanken, für die ich im Alltag zu wenig Zeit habe.
Zeit für Homosexualität.
Oder? Ich denke zu selten an andere Penisse.
Ja, ich finde auch, wir als Gesellschaft nehmen uns einfach zu wenig Zeit für Homosexualität.
Ja.
Das ist das große Problem.
Und ich finde es schön an unseren Hörern, dass er sich die Zeit einfach nimmt,
ja,
und sagt ganz ehrlich, what if? Ja, und dann absolut. Take it from there, sage ich ja ganz gerne. Was könnte sein, wenn ich nicht so verschrobelt auf meine Heterosexualität eingeschossen wäre? Was wäre alles möglich? Meine Güte, ich könnte das machen, ich könnte das machen.
Und dies.
Ich könnte dies auch machen. ich lasse diese Gedanken nicht zu, weil ich das Bedürfnis nicht habe. Aber ich respektiere es komplett. Und dann bin ich null voreingenommen, wenn man offensichtlich schwul ist.
Ja, ich finde es schön, dass es noch in so eine seichte Richtung ging, weil du schon gesagt hast, ich soll hier mein Verfassungsbuch zücken.
War nur ein Joke, du hast es komplett umsonst geöffnet.
Was war denn die Frage von ihm? Ob er homosexuell ist?
Ja, die Frage war, ob wir das auch schon mal hatten und ja. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll.
Ja, und ich glaube, das ist wiederum so dieser Nebensatz, wie er damit umgehen soll, ist so ein bisschen auch, glaube ich, einfach aufgrund unserer homophoben Gesellschaft, wie wir erzogen und aufgewachsen wurden, dass man irgendwie immer denkt, oh nein, bin ich jetzt schwul? Und dieser Gedanke ist ja schon einfach indoktriniert bei uns, dass wir Angst davor haben, dann irgendwie uns outen zu müssen, weil das total schwierig ist, irgendwie seinen Freunden das sagen zu müssen, irgendwie als Außenseiter angesehen zu werden. Und diese Gedanken kämen einem nicht, wenn wir nicht in einer homophoben Gesellschaft leben würden, weil dann würde man einfach sagen, ach, ich hatte jetzt einen homosexuellen Traum, den fand ich ganz gut, kann ich ja mal ausprobieren. In dieser Welt möchte ich irgendwann mal leben.
In der du frei homosexuell träumen kannst. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, schön, wir haben jetzt das grundsätzliche Blablabla, wir sind für alles offen und so. Ist ja auch cool. Und das würden wir auch beide unterschreiben, wenn es uns unter Waffengewalt vorgelegt werden würde. Alles cool. Ja, sind wir d'accord.
Ja, dass jeder, du das cool findest.
Jeder soll seine Sexualität ausleben und was man halt noch so sagt an dieser Stelle.
Ja.
Aber jetzt mal unter uns. Hattest du schon mal einen Homo, du fühlst dir einfach gerade am Bauch rum.
Ja, bist du schwanger gerade?
Hat mich mein Hund gekratzt.
Wir gucken, ob es eine tiefe Fleischwunde ist oder nur ein Kratzer.
Ja, was ist die Frage? Hattest du schon mal wirklich einen homoerotischen Traum? Fick.
Hä, du Hallo. Hast du, ich hab das doch schon beantwortet.
Ja. Ja oder nein? Ich brauch's nochmal ganz kurz.
Ja.
So, und du findest es gay. Ich hatte das noch nie in meinem scheiß Leben. Ich bin ein anderes Jahr. Ich habe viel gesehen. Nicht ja, so viel wie mein Opa.
Hast davor, weil
ich würde es gerne zulassen.
Vor deinem inneren Ich, der immer noch der homophobeste Mensch ist, den ich kenne.
Ich würde ja gerne, aber es geht nicht rein in meinen Schädel. Nee, ganz im Ernst. Also ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich damit aufwachen würde.
Ist das nicht schön eigentlich, fällt mir gerade ein, was wir für einen Podcast kreiert haben, dass wir so wirklich so ein bisschen wie früher auf N24 links rechts, hast du es gesehen? Mit Schumacher und Blume oder so war das, glaube ich. Oder ja, waren vielleicht zwei andere Akteure.
Du meinst aber dieses Augstein und Blume-Ding, das war später. Das war später.
Nee, ich meine Schumacher, der
Ralf? Ralf Schumacher und Reich Ranitzky.
ist ja auch egal. Aber dass wir da irgendwie, ist es fällt mir gerade erst auf, was wir für einen tollen Podcast haben, dass man da so unterschiedliche eigentlich Strömungen schon auch hat. Nein, ich hatte jetzt keinen Homo, wie gesagt, keinen homoerotischen Traum, sondern einen homosexuellen Traum. Nein, ich habe nie geträumt, Sex gehabt zu haben mit einem Mann, das nicht. Aber ich glaube, ich habe schon geträumt, wie man so ein bisschen intimer wurde und gekuschelt hat, wo ich dann wirklich am nächsten Tag so ein weirdes Gefühl hatte.
Du bist aber auch jemand, der zum Beispiel so einem Dreier mit einem zweiten Mann durchaus offen gegenübersteht, oder?
Das muss schon ein sehr guter Kumpel sein, ja. Aber dann auf jeden Fall.
Diese Argumentation finde ich so krass, weil ich würde eher denken, es muss jemand sein, den ich überhaupt nicht kenne, mit dem ich nie wieder davor oder danach zu tun habe, um diesen Akt irgendwie zu vollziehen. Das stelle ich mir immer so vor, wie so, man trifft sich einmal im Leben, um irgendwie eine Dämonenbeschwörung zu machen, dann sieht man sich danach aber nicht wieder. So ist für mich ein Dreier mit einem zweiten Mann. Ich finde es krass, dass du sofort sagst, ja, aber es muss jemand sein, den ich richtig gut kenne. Also wie kann man sich danach noch in die Augen gucken, nachdem man stümperhaft ja wahrscheinlich versucht hat, eine Frau zu befriedigen?
Dämonhaft passt ja ganz gut, weil es heißt ja auch der teuflische Dreier, ne? Mit einem
Devil's Mann, Freeway, ja, yes. Richtig. Thanks, Haley.
Nö, ich finde, also wenn ich intim werde, dann finde ich das schon mal super awkward, wenn es ein Typ ist, den ich nicht gut kenne. Wenn ich einen Dreier machen würde, dann würde ich das ja nicht, also mit einem Mann meine ich jetzt, dann würde ich das nicht aus dem gleichen Grund machen, wie wenn ich einen Dreier mit zwei Frauen mache. Dreier mit zwei Frauen wäre für mich einfach pure Geilheit sozusagen.
Ja, den würdest du machen, weil du es kannst. Das ist der Grund.
Ja, ja. Und weil das mich anmacht, ne? Aber ein Dreier mit einem Typen macht mich so gesehen nicht an. Ich würde das als Jochen Schweizer Erlebnis sehen.
Als verkaufte Aktion. Ja. Aber was ich ist würde dann der dann Benefit
mit dem,
für
mit
dich?
Dem Kumpel abchecken, dann mit der Frau abchecken und hinterher kann man sagen, ey, wie lustig ist das denn? Wir haben uns gerade alle drei gefickt. So, das wäre für mich der Reiz an der Sache. Dass man dann ist toll. Eher als Event, denn als erotische Fantasie. Mit einem anderen Mann kann ich mir eigentlich erotisch gesehen überhaupt nicht vorstellen, eine andere Frau zu vögeln. aber als reiner Comedy-Abend.
Ach so, okay. Ja. Das ist für dich eher so ein Erlebnis, was du buchst. Ja. Okay.
Also es ist schon so, auch wenn ich früher mit meinem besten Kumpel im Urlaub war, dann haben wir schon auch geguckt, naja, vielleicht geht ja irgendwie sowas dreiermäßig. Wie lustig wäre das denn, haben wir immer gesagt. Und oder wenn wir mal bei einer Strip, im Strip-Haus, sag ich, wie heißt es, Strip-Lokal.
Im
Strip-Club waren. Ich muss es echt nicht. Strip-Haus,
ja.
Dann haben wir uns auch schon mal zu zweit eine Tänzerin geholt, die uns dann quasi beide betanzt hat. Und wir haben abgecheckt und die ganze Zeit gelacht dabei. Und es war herrlich lustig.
Ich könnte mir das null vorstellen. Und es hat euer Verhältnis nicht gestört, das gegenseitig voreinander... Also wahrscheinlich, ich bin ja auch super prüde.
Ja, eben.
Ich würde das gar nicht bestreiten wollen. Also ich würde mich auch schwer tun, mich vor dir auszuziehen.
Eben, ich wollte gerade sagen, ich habe deinen Schwanz im Leben noch nicht gesehen.
Da hättest du null Probleme mit vice versa, wie unser Chef neulich gesagt hat. Wo ich nicht weiß, ob das wirklich die Übersetzung für vice versa ist. Aber vice versa wäre das kein Problem für dich. Du würdest dich jetzt sofort ausziehen von mir.
Nein, nee, das ist ja ein bisschen das Gefangenen-Dilemma. Also du hast mir deinen Schwanz noch nicht gezeigt, dann zeige ich dir meinen Schwanz natürlich auch nicht. Nee, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen jetzt nebenan in die Sauna, dann würde ich das schon machen. Würde schon gehen. Ich weiß nicht, wir haben so ein professionelles Podcast-Verhältnis zusammen, Andreas. Das würde schon auch für unseren Podcast nicht sprechen. Aber wenn wir vorhin zusammen in der Bar gewesen, wir waren ja vorhin noch in der Bar, da hätte ich dir gerne meinen Schwanz gezeigt.
Aber es lag mehr an den Barkeepern und der Öffentlichkeit an sich als an mir.
Weil das war eine private Atmosphäre. Hier jetzt gerade nicht.
Wie geil müsste die Frau sein, dass du sagen würdest, ja gut, dann ein Dreier. Also sagen wir mal, die Option ist, du hast keinen Sex mit der Frau oder du kannst Sex haben, aber es wäre ein Dreier mit mir. Wer müsste das sein? Gibt es eine Prominente zum Beispiel, wo du sagen würdest, die würde ich sogar mit Andreas durchnehmen?
Andreas, ich würde mit dir jegliche heiße Frau durchnehmen und dann mit dir einen schönen Check machen.
Ich sehe uns so irgendwie so bei so einer Mac Ryan landen, wo keiner was von hat. Irgendwie so mit 60, ja gut, komplett totgeliftet.
Wir checken ab.
Und ich meine, ich so, wieso wolltest du das nochmal, Lars? Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendeinen Film gesehen mit Hugh Grant, fand den gut.
Ich glaube, die Frage, dadurch, dass ich da offener bin, müsste man eher dir stellen, weil du ja offensichtlich irgendwelche Probleme hast mit meinem Schwanz.
Ja, er ist halt zu groß für meinen Mund. Na, ich glaube, ich würde schon, wenn ich aufwachen würde und ich hätte einen homoerotischen Traum gehabt, würde mich das schon irritieren. Also dann würde ich schon...
Hat mich auch irritiert.
Aber, ja, aber weil mehr
die Gesellschaft da draußen uns einfach...
Ach, come on, die ist doch offener als je zuvor, zumindest in unserem europäischen in
Bubble. Ach, come on. Aber das reden wir in unserem Politik-Podcast dann links, rechts.
Findest du das wirklich, dass es noch so ein riesen Tabuthema ist?
Es ist nicht, es ist kein Tabuthema, aber es ist in sehr, sehr breiten Sphären unserer Gesellschaft noch ein Riesenthema. Also ich meine, in der kompletten, ich sag nicht kompletten, aber in so einer 80% aller Hip-Hop-Newcomer-Leute und so, die Fans von Hip-Hop-Leuten in der Branche ist, glaube ich, sehr weit verbreitet, Homophobie. Ich sag jetzt auch nicht 90%, aber da sind schon echt viele homophobe Veranlagungen zu sehen in irgendwelchen Dörfern. Definitiv noch ganz groß Thema, Homophobie. Und in irgendwelchen Vereinen und so in den alten Strukturen. Und das geht auch so schnell nicht weg. Also wir haben jetzt gerade eine Übergangsphase, wo Gott sei Dank so diese liberale Sphäre der Gesellschaft sich erhebt und quasi auch normal ist, also als normal betrachtet wird. Das ist schon so, dass es jetzt eine ganz andere Situation ist als noch in den 80ern, 70ern oder sowas. Aber die Probleme sind noch immens.
Ich war neulich auf einer Party, ich erzähle das privat gerade. 5 Leute, ich, eine heterosexuelle Freundin, ein Transmann, kurz nach der Namensänderung, ein homosexueller Dude Und eine bisexuelle Frau, die sich die Haare rasiert hatte.
Krass, der Zusatz noch.
Ich dachte, es ist eine geile Sitcom-Idee, aber was mache ich hier?
Und du hattest was? Einen schönen Abend.
Ganz genau.
Dann und das hat mich besonders gefreut.
Ich habe kein Jennifer Aniston Friends-Selfie gemacht, irgendwie was zig Millionen Likes bekommen hat. Aber es war trotzdem ein schöner Abend. Will nur sagen, ich bin ja schon einen Schritt weiter als vor ein paar Jahren.
Du bist schon wesentlich offener.
Ich bin nicht sofort gegangen, nur weil ich nicht wusste, welches Geschlecht mein Gegenüber gerade hat oder in welchem Stadium es ist.
Also es ist kein Problem mehr, nein, für dich, nur noch eine leichte Skepsis, die da.
Genau, eine leichte Skepsis ist genau das Richtige. Keine Vorurteile, kein, hä, das finde ich scheiße. Ne, so ein kleines,
ja. Ja, und es ist ja auch schön, dass du das zugibst, weil das ist bei ganz vielen der Fall, dass sie da eine leichte Skepsis haben. Und ich glaube, unsere Gesellschaft würde es manchmal auch besser tun, wenn man nicht auf Krampf versucht, nicht anzuecken und zu sagen, nee, ich habe kein Problem, sondern zu sagen, ey, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich einfach aus unserer gesellschaftlichen Erziehung, habe ich da einfach noch eine Skepsis und die spreche ich jetzt aus. Und ich glaube, wenn du das in der Runde ausgesprochen hättest, hätte es dir keiner übel genommen, weil alle gesagt haben, das kann ich irgendwie verstehen. So, wir kriegen natürlich jeden Tag viel Schlimmeres zu hören oder so, aber das ist irgendwie schön, dass du das damit offen umgehst. Wie seht ihr das, liebe Zuschauer?
Ja, und fairerweise muss ich das noch nachtragen. Klar, man selbst denkt natürlich immer, hey, wie tolerant bin ich? Aber man muss ja eigentlich Empathie beweisen und sehen, dass es gegenüber krasse Diskriminierung gewohnt ist und er eingestellt ist auf, alles klar, der hat wahrscheinlich null Verständnis dafür. Ja. Und man selbst denkt natürlich so, wie tolerant kann ich sein? Aber eigentlich ist ja das Problem bei dem anderen, dass er sehen muss, oh, wahrscheinlich ist er krassere Sachen gewohnt, wie du sagst. Und man ist ja eher schon einer der Besseren, wenn man nicht sofort irgendwie komplett auf ihn,
Arschloch ist.
Ja, auf ihn fickt halt quasi. Und um zu sehen, was er für ein Geschlecht hat. Aber als es dann hieß, die bisexuelle Frau hat was mit dem Transmann, da war ich natürlich wieder komplett raus.
Nee,
das habe ich nicht mal verstanden.
Du warst da war ich weg. Du warst einen Schritt skeptischer.
War raus. Noch skeptischer. Da war ich raus und habe gesagt, das gehört sich nicht. Hab's nicht verstanden und das gehört sich nicht. Nein.
Aber, gut, aber da kommen wir auch noch hin, dass du das da dann auch verstehst. Und
wir sind bei 60 Folgen gerade erst.
Genau. Ja, irgendwann schaffst auch du es, komplett liberalisiert zu werden. Nee, also du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Ich glaube, das ist eine Sache, die, auch wenn Andreas sowas noch nicht hatte, dass fast jeder Mann schon mal hatte. In irgendeiner Weise so eine, sei es Fantasie oder sei es irgendwie einen Traum einfach nur. Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Vor allem, das fällt mir jetzt auf gerade. Wie falsch das schon ist, was ich bisher gesagt habe. Da waren einige falsche Aussagen dabei. Wenn man das jetzt mal mit den neuen Erkenntnissen der letzten Jahre Gesellschaftsentwicklung durchleuchtet. Wenn ich sage, du brauchst dir keine Angst zu machen, suggeriert das dass es was Schlimmes wäre, wenn er jetzt homosexuell wäre. Und man muss dazu sagen, er hat die Frage ja oder die E-Mail ja so ein bisschen formuliert, als müsse er sich Angst machen. Schön, dass ich das gerade für mich gelernt habe, dass
schön,
ich
dass
einfach
du so einen Moment hast da drüben,
Nee, ja. Also da brauchst du dir keine Angst machen, weil es selbst wenn wäre es okay. Nee, also was sagt man denn dann da? Stimmt, dieses, da brauchst du keine Angst haben, das ist Quatsch, das sagt man nicht mehr. Das ist nicht richtig.
Naja, doch.
Nee, also, mach dir keine Gedanken vielleicht. Auch falsch.
Komplett falsch.
Frag uns doch sowas nicht. Das ist die richtige Sache. Frag uns doch sowas nicht.
Nicht der Rede wert, würde ich an der Stelle sagen. Ja, aber ist es natürlich, weil der Typ ist stockschwul und wir müssen es ihm irgendwie schon beibringen, Lars. Ganz ehrlich. Also erstmal würde ich mich trennen. Nachricht. Und sagen, du bist komplett neu auf der Suche. Du musst gerade die Festplatte komplett defragmentieren und schauen, wie du das dann partitionierst, weil am Ende des Tages stehst du gerade vor einer großen Sinneskrise. Ja, es mag nur ein erotischer Traum gewesen sein, ein homoerotischer Traum, aber so eine Pollenallergie fängt auch nur mit einem Niesen an. Aber du weißt trotzdem sofort, oh shit, bis Mai habe ich gar nichts mehr zu lachen.
Ja. Das heißt, bei ihm fängt es mit einem Traum an und früher oder später hat er einen riesigen Dildo im Hintern.
Das ist der nächste Schritt für mich. Dazwischen liegt nicht mehr super viel.
Also wie wir immer bei so einem Thema oder bei so einer Frage ja auch sagen, einfach mit der Freundin reden. Ich weiß, naja, ich glaube, wie sagt man, man predigt Wasser und fickt Korn.
Und trinkt Wein und wir sind dabei, ja.
Genau, ich glaube, ich würde vielleicht auch nicht sofort der Freundin das sagen, aber wenn es einen wirklich bewegt, und das tut's dich ja offensichtlich, wenn du uns hier, Gag Reflex, die größte Beratungsfirma Deutschlands anschreibst, dann kann man es vielleicht doch mal irgendwie bei seiner Freundin ansprechen und vielleicht findet ihr eine Lösung, mal einen Dreier zu machen.
Ey, das finde ich, du sagst es so nonchalant, aber ganz ehrlich, wenn es diese Gelüste gibt, dann werde ich auch nicht dagegen. Go for it.
Ja, und mach einen Dreier. Weil ich glaube, bei einem Dreier, also einem teuflischen Dreier, merkst du doch am besten, bei einem teuflischen Dreier merkst du doch am besten, ist es so, wie ich mir das vorstelle, ey, Buddies, wir checken ab, oder ist es so, oh, eigentlich finde ich das irgendwie ganz erotisch und vielleicht will ich auch mal bei ihm rein, so. Und wahrscheinlich gibt es keinen besseren Test, wenn man so will, um zu testen, ob man wirklich irgendwie homosexuelle Neigung hat, als einen Dreier mit einem, als Sex mit einem Mann zu haben.
Das stimmt. Und eine längere Beziehung, vielleicht sogar eine Hochzeit und ein Kind adoptieren mit einem anderen schwulen Mann. Also so findet man es am besten raus.
Mal gucken.
Ja.
Nach 10, 20 Jahren dann nochmal neu evaluieren. Ja. Nächste Frage, würde ich sagen.
Dankeschön und ciao an die Insta-Live-Zuschauer. Bye. Das WG-Dilemma. Hallo, ihr süßen Hasen. Ich bin durch Jaco Wusch auf euren Podcast gestoßen. Grüße an der Stelle.
Grüße an Jaco.
Und lausche seit ein paar Wochen täglich voller Vergnügen euren engelsgleichen Stimmen. Das Problem, das ich habe, wurde aber meines Wissens nach noch nicht von euch besprochen. Es geht um Folgendes. Ich habe vor 8 Monaten eine Ausbildung angefangen und bin dafür nach Köln gezogen, in eine WG mit 2 Studenten. Ein Mädchen, ein Junge, ich selbst bin weiblich. Jetzt denkt ihr sicher, dass etwas Versautes folgen wird und das stimmt auch. Die beiden sind total unordentlich und räumen nicht hinter sich auf. Ständig steht überall Geschirr rum und es nisten sich die Fruchtfliegen ein. Außerdem, und das ist eigentlich das größte Problem, reden wir extrem selten miteinander, meinen einander schon fast. Und wenn wir uns in der Küche treffen, ist mehr als ein verhaltenes Hallo nicht drin. Diese Probleme und noch 1000 andere haben mich dazu bewegt, mir eine neue WG zu suchen. Jetzt zu meinen Fragen. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine neue Mitbewohnerin diesmal richtig kennenlerne und nicht nur zweckmäßig mit ihr die Wohnung teile? Es ist mir nämlich wirklich wichtig, dieses Mal ein gutes Verhältnis zu ihr aufzubauen und sie tatsächlich kennenzulernen. Allerdings bin ich nicht besonders extrovertiert und schlecht im Smalltalken. Was habt ihr für Tipps? Und viel spannender, was habt ihr für WG-Erfahrungen gesammelt? Liebe Grüße, eine treue Gag-Geflex-Hörerin.
Das finde ich eine richtig tolle Frage. Auch von Jaco nichts mehr gehört, ne, seitdem sie hier war. Mal wieder schreiben.
Grüße.
Jaco, schreib mal wieder.
Ja.
Finde ich eine tolle Frage, weil irgendwie betrifft das alle in unserem Alter. Irgendwie hat jeder schon mal überlegt, ziehe ich an eine WG oder man wohnt in einer WG? Wie ist das so? Erstmal ganz kurz Thema Sauberkeit. Das war zwar jetzt nicht Teil der Frage, aber Teil der Nachricht. Da finde ich, ich bin echt ein unordentlicher Typ. Aber wenn ich in einer WG wohne, dann versuche ich schon, weil ich dann einfach nicht mehr für mich unordentlich sein kann, sondern ja auch meine Unordnung dann auf den anderen übertrage sozusagen. Da versuche ich schon ein bisschen empathisch zu sein und ein bisschen auch mal einen Abwasch zu machen. Gerade irgendwie so in Hostels zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, dann finde ich es ein Unding, wenn man dann nicht seine Sachen wegräumt, so, weil du weißt genau, da muss jetzt 20 Leute müssen auch noch kochen. Allerdings ist mein einziges WG-Erlebnis ja mit Florentin, unserem Rocket Beans-Kollegen Florentin Will. Mhm. Und der ist halt noch 5-mal unordentlicher als ich. Und dann haben wir uns sehr gut eingependelt, weil dann konnte ich meine Unordnung komplett ausleben. Ich wusste, dass es ihn nicht stört. Ich wusste, dass er einfach wahnsinnig unordentlich ist, was mich teilweise anfangs noch gestört hat. Irgendwann habe ich komplett aufgegeben. Und dann waren wir einfach gemeinsam unordentlich. Also wenn man da so eine gemeinsame Linie findet, dann ist es wieder in Ordnung.
Ja, wir könnten zum Beispiel nicht zusammen wohnen. Das habe ich gesehen, als ich die ersten Male bei dir war, als du noch in Tim Heinkes Zimmer gewohnt hast. Mhm. Ich bin aber selber auch nicht super ordentlich, was so ein bisschen komisch wirkt. Jetzt kommt wieder Chauvinismus Andreas, aber ich habe bisher immer mit Frauen zusammen in der WG gewohnt, die beide immer der ordentlichere Teil war. Ich war aber nie so ein Typ, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Geschirr in seinem Zimmer hat antrocknen lassen oder so, wenn es irgendwie da ist. Das habe ich. Ich wollte dann aber immer einen Gegenpart haben, der eher ordentlicher ist als ich selbst, als irgendwie selber der ordentliche Part zu sein in der WG. Weil ich das auch überhaupt nicht abkann. Aber ich finde es auch, jetzt zum Beispiel sind wir beide in so einem Alter, wo WGs für uns absolut No-Go sind. Also keiner von uns würde mehr noch in eine WG ziehen. Und ich finde, man ist dem so schnell auch entwachsen, weil man so eine Zeit hat, gerade wenn man studiert, aus finanziellen Gründen, dann vielleicht danach noch, wenn man in einer neuen Stadt ist, aus sozialen Gründen und so weiter. Aber sobald du einmal raus bist aus diesem WG-Leben, gibt es keinen Weg zurück. Sobald du das erstmal irgendwo alleine wohnst oder mit einer Partnerin wohnst oder whatever, dieses WG-Leben, man fragt sich danach immer, wie hat man das eigentlich geschafft, sein Leben so zu organisieren, so viele Kompromisse zu machen mit jemandem, mit dem man nicht mal fickt. Oder?
Naja, Florentin und ich hatten schon Sex. Nein, ganz kurz noch, so unordentlich bin ich auch wieder nicht, Andreas, ich weiß.
Du bist ein Schwein!
da kann man sich schon, also ich finde schon, wir könnten in der WG wohnen.
Nein!
Nein, könnten wir wahrscheinlich nicht, du bist ja viel zu penibel, da hast zu viele Frauen da jeden Tag. Nein, die Sache mit der WG, ich würde das nicht unterschreiben, teilweise würde ich es unterschreiben.
Ja, wie soll ich das vor Gericht jetzt machen, du hast eine halbe Unterschrift.
Naja, also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich, also ich wohne ja quasi in einer WG mit meiner Freundin sozusagen, das zählt natürlich nicht, aber wenn jetzt diese Freundin nicht existieren würde, dann würde ich ja weiterhin mit Florentin wahrscheinlich in einer WG wohnen und fände ich auch erstmal nicht so wahnsinnig schlimm. Allerdings, ich war nie der WG-Typ, ich habe immer im Studium alleine gewohnt und konnte es mir überhaupt gar nicht vorstellen, in eine WG zu ziehen, weil es ja immer so ist, du lernst jemanden kennen, durch die WG, dadurch, dass ihr zusammen wohnt, jetzt lernt ihr euch kennen. Vorher kanntet ihr euch nicht.
Ja.
Das wäre für mich in meinem privaten Umfeld, weil ich wirklich so eine krasse Privatsphäre habe, so einen krassen, ey, ich wohne hier, das ist irgendwie so mein Ding. Und wenn da eine fremde Person ist, finde ich das schon richtig anstrengend. Und ich kann mich da nicht richtig wohlfühlen, wenn ich mit einer fremden Person zusammenlebe. Allerdings, wenn man sich mit einem Kumpel zusammentut und sagt, lass uns zusammenziehen, kann ich mir das schon für einen gewissen Zeitraum auch vorstellen.
Aber jetzt auch noch? In deiner Lebensphase jetzt?
Naja, jetzt ja gerade sowieso nicht. Aber grundsätzlich, ey, bei mir kommt das Problem dazu, dass ich halt auch wohntechnisch große Anforderungen habe und halt gerne innerstädtisch wirklich im Puls der Zeit wohnen will. Und wenn du da alleine was suchst, kannst du es eigentlich fast nicht bezahlen. Oder es sind halt so richtig hässliche Wohnungen. Und dann kannst du aber schon eher in der WG eine schönere Wohnung, so irgendwie, ich stehe auf Altbau, kannst du eigentlich alleine überhaupt gar nicht bezahlen in der Innenstadt. Und gut, du wohnst ein bisschen außerhalb und so und kannst diese Wohnung hier haben, aber das wäre halt nichts für mich. Und alleine könntest du hier nicht, alleine könntest du so eine Wohnung hier nicht noch näher im Zentrum haben.
Also ja, natürlich mit der Partnerin zusammen wohnen ist natürlich de facto auch eine Wohngemeinschaft im eigentlichen Sinne, aber ich finde es immer noch was anderes, wenn man als Gegenwert zumindest Sex hat. Dann sind
die Bezahlung.
Ja, genau. Weil dann sind, finde ich, also wenn du halt sagst, ey, ich will lieber das größere Zimmer, ja, dann blass mir ein. Ja, das ist halt okay, das ist eine gängige Währung. Wenn du sagst, keine Ahnung, meine Eltern kommen zu Besuch, das ist schön, dann will ich dich in den Hintern ficken. Das sind halt, finde ich, so normale Gegenwerte, die man mit einer normalen Mitbewohnerin nur selten hat.
Nur wenn sie es auch mag und
Ne, also ich finde, das ist nochmal was anderes als eine normale
Wohngemeinschaft. Ja, wir sind uns eigentlich, dass es ein Unterschied ist, ob du mit einer Freundin zusammenwohnst oder mit einem WG-Kollegen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Ja.
Aber also jetzt nochmal eine WG ziehen könnte ich nicht. Aber um mal auf ihre Frage mal zu konkretisieren, weil sie sagt,
Ja. Nee, vorher noch ganz kurz. Kleinen Exkurs. Ich bin noch lange nicht fertig, was das WG-Thema angeht. Ich habe eine Zeit lang dann auch wieder gesucht, ich führe quasi die Anmoderation zur Beantwortung Ihrer Frage. Mal wieder gesucht nach Wohnung oder so, ich glaube in Hamburg auch anfangs, und habe dann geguckt, wo kann ich hier wohnen, bevor ich dann bei dem Kollegen untergekommen bin. Habe ich geguckt, ja, wo kann man hinziehen, und habe dann auch so WG gesucht und eben ein paar WGs angeschaut. Und ich muss sagen, was mich wirklich immer mega abgeschreckt hat, war, wenn dran stand, das ist keine Zweck-WG. Weil ich muss sagen, entweder ich ziehe mit einem Kumpel zusammen oder mit einem Freund, einer Freundin, oder mit einem, der mich überhaupt nicht interessiert und der sich überhaupt nicht für mich interessiert. Dass man dann wirklich einfach so sein, jeder sein Ding macht und nicht so dieses, ja, es ist keine Zweck-WG, weil dann ziehst du da ein und dann kommt's drauf an, die nächsten 3 Monate. Verstehst du dich gut mit der Person? Du kaufst die Katze im Sack. Wenn nicht, hast du ein scheiß Problem, weil die wollen das nicht, dass du in deinem Zimmer bleibst. Und wenn du dich gut verstehst, ist ja natürlich alles wunderbar, ne? Aber wenn du dich nicht gut verstehst, hast du ein scheiß Problem. Deswegen lieber nicht hinschreiben, das ist keine Zweck-WG, sondern mach doch einfach euer Ding. Dann lernst du den kennen und dann ist er entweder cool und ihr habt eine schöne WG zusammen oder ihr merkt, ihr seid persönlich gar nicht auf einer Ebene und dann kann jeder sein scheiß Ding machen.
Eigentlich steht dann in der Anzeige Mitbewohner gesucht und ein bester Freund. Weil je kleiner die WG ist, also wenn zum Beispiel, also meistens steht sowas ja bei so Zweier- oder Dreier-WGs, wo halt wirklich das WG-Leben noch super intim ist und man wirklich sich gut kennt im Idealfall. Also in einer Dreier-WG kann man nicht komplett anonym irgendwie nur 2 Stunden in seinem Zimmer sein und keiner kriegt was von einem mit. Aber ich finde es auch super herausfordernd, wenn man sofort weiß, alles klar, ich muss jetzt eine enge Bindung zu dieser Person aufbauen, um überhaupt in dieser WG verbleiben zu können. Weil manchmal passt es eben auch nicht. Das schreiben halt auch oft Leute in die WG-Anzeige, die super uninteressant und langweilig sind. Mhm. Und nein, ich will nicht gut mit dir befreundet sein. Ja, ich wollte hier wohnen, aber du bist bocklangweilig. Und jetzt, was machen wir jetzt?
Kann ich da wohnen und du gehst?
Ja, du hast halt einen Job, der super boring ist. Du arbeitest lange. Natürlich koche ich nicht um 23 Uhr mit dir noch. Gar keinen Bock. Und du ernährst dich sowieso vegan. Also was soll's, ich will Schnitzel fressen. Das ist super schwierig, mit so einer Ansage in so eine WG reinzugehen. Auf der anderen Seite habe ich immer nur 2er, maximal eine 3er WG gehabt, wo ich auch super engen Austausch immer hatte mit den ortsansässigen Frauen.
Die du aber vorher auch kanntest.
Nee, die ich vorher nie kannte, sondern es war immer so eine WG-Sache. Aber für mich war das schon auch immer wichtig, dass ich irgendein Draht zu den Leuten hab, aber es ist nun mal auch so, ja, natürlich zieht man nicht in eine Zweck-WG, aber manchmal ergibt sich das dann, dass es eben doch eine ist, so, weil sie einfach der Arbeitsrhythmus anders ist. Mit anderen ist man richtig gut befreundet.
Ja, eben.
Dann,
ja.
Aber es ist immer nicht zu erzwingen und es ist schwierig, wenn Leute manchmal suchen sie über so ein WG-Ventil eben auch eine gute Freundin oder einen guten Freund, was man nicht immer automatisch mitliefern kann.
Nee, und du kannst es auch nicht bei dem ersten Bewerbungsgespräch zur WG rausfinden. Dann ist der vielleicht total sympathisch, aber merkst dann, du weißt ja auch nicht, wenn du mich kennenlernst, was für ein unordentlicher Typ ich bin. Dann ziehen wir zusammen, du findest mich anfangs irgendwie wahnsinnig toll, ne, weil ich so ein toller, charismatischer Dude bin. Und dann komme ich mit dir in eine WG und kack dir halt hier in Küchenbasseng. Insofern sollte man lieber ganz gechillt rangehen an die Nummer, sagen, ey, wenn es eine Zweck-WG wird, dann ist das halt so. Was aber nicht geht, ist, wenn man sich nicht gut versteht mit der Person. Für mich ist nochmal ein Unterschied. Zweck-WG heißt, ich verstehe mich nicht gut, nicht schlecht, das interessiert mich einfach nicht. Der wohnt halt da nebenan, ist wie so ein Nachbar, der halt nicht über eine Wohnungstür, sondern über eine Zimmertür getrennt ist sozusagen. Aber wenn du wirklich mit jemandem zusammenleben musst, den du nicht magst, dann musst du ausziehen. Das geht nicht. Das kann ich dann sehr gut verstehen, dass sie dann auch da ausgezogen ist aus ihrer einen WG, weil wenn man schon sich nur so awkward in der Küche grüßt, dann heißt das, man versteht sich nicht. Dann heißt es nicht, wenn man sich nämlich nicht füreinander interessiert, schafft man es trotzdem noch kurz einen Smalltalk in der Küche zu machen, dann geht jeder wieder seinen Weg. Aber wenn man so nur, hi, und dann ist es super awkward, ey, Alter, dann, das ist für mich dann wirklich zu wichtig, dass man zu Hause in seinem Privatsleben irgendwie keine unschönen Gefühle hat.
Wenn du merkst, du zögerst, aus deinem Zimmer zu gehen, weil der andere gerade in der Küche ist, musst du da raus.
Ja.
In irgendeiner Form.
Ja. Es sei denn, du hast gerade eine Morgenlatte. Da ist es bei mir auch schon passiert, dass ich dann nicht ins Wohnzimmer gegangen bin, wenn ich gehört habe, dass da gerade Party ist. Also das zählt jetzt nicht dazu. Aber dann doch zur Beantwortung.
Weil du wieder einen homoerotischen Traum hattest, bist du mit einer Morgenlatte, stehst du da im Flur.
Da ist schon längst alles entleert, wenn ich aufwache.
Oh Gott.
Okay, back to the topic. Sie fragt, wie kann man, nochmal die Frage.
Ja, genau. Also, wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine neue Mitbewohnerin diesmal richtig kennenlerne und nicht nur zweckmäßig mit ihr die Wohnung teile?
Ja, und ich glaube, da komme ich tatsächlich zu dem Tipp, der sich jetzt schon angedeutet hat. Sieh es erstmal als unverkrampfte Zweck-WG.
Ja.
Jeder kann sein Ding machen, zieh da ein und sag nicht, ey, lass uns doch jetzt die nächsten 3 Tage jeden Abend um 19 Uhr hier treffen und was kochen, sondern vielleicht mal, ey, keine Ahnung, hören, kocht er auch gerne, alles klar, am Wochenende könnten wir doch mal zusammen kochen und bis dahin,
ja,
meide sie. Bis dahin kein Kontakt, erst am Wochenende, erstmal so eine Zweck-WG anfangen und dann kann das immer noch zur Freundschaft führen.
Du könntest auch statt des WG-Castings oder wenn es eine zweite Runde gibt, sagen, lass uns doch mal in einem Café treffen, also weg von der Wohnung, von der Räumlichkeit, sagen, ey, was haben wir wirklich persönlich gemeinsam? Es hängt natürlich immer davon ab, ob die andere Frau oder der Typ das auch will. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das weg von dem Raum zu kriegen. Und ich finde auch, wenn du offensichtlich ein gutes Gespür hast, in den meisten WGs, wo du vorstellig wirst, und die Frage ist, ich check mal kurz, na, vom Dezember 2018.
Die war doch gut, warum hast du sie nicht rangenommen? Im Dezember wollte ich darüber reden.
Die ist schon länger in den Fragen. Die ersten 10 Minuten, die du in einer neuen WG verbringst, meistens hat man ein super gutes Gespür dafür, wie die Leute so ticken. Oft gibt's so Leute, die wirklich so ein WG-Casting mit dir machen und von dir erwarten, dass du vor Ort super charismatisch, witzig und spannend bist. Und du merkst aber selbst, ja, kann ich alles versuchen, aber die Leute sind bocklangweilig, die mir die Fragen stellen. Die Fragen wollen irgendwelche coolen Hobbys von mir hören. Und du merkst aber, ja, sie selbst müssen nur darauf achten, dass sie rechtzeitig die Bücher zurückgeben und sind super langweilig. Also warum soll ich mich hier ins Zeug legen für schlechtes Publikum? Sprich aus Erfahrung
offensichtlich.
Ja, und da muss man trotzdem noch hoffen, dass man irgendwie das Zimmer kriegt. Man denkt so, ach, eigentlich seid ihr richtig schlimm. Also sei da selbstbewusst genug zu wissen, du bist vom Marktwert her gar nicht so schlimm. Man hat immer nur so eine komische Situation. Man kommt in eine Wohnung und hat das Gefühl, man muss sich super beweisen. Aber oft sind die Leute genauso langweilig wie die anderen Leute, die man kennt.
Das stimmt. Es ist nicht ein Jobinterview, wo du sagen kannst, du willst unbedingt da aufgenommen werden, sondern du gehst da hin und wenn du merkst, die Leute sind irgendwie auch nicht so geil, dann musst du auch nicht mehr so hoffen und da dich so unterwürfig geben. Ja. Mir fiel noch ein, das ist ein guter Tipp. Wäre noch relativ früh, wenn das in irgendeiner Weise möglich ist, aufgrund der Nachbarn und so eine WG-Party zu organisieren. Klingt vielleicht ein bisschen awkward, wenn man sich noch nicht so kennt, aber dann lädt sie ein paar Leute ein, du lädst ein paar Leute ein. Und was dann passiert ist, ihr kennt euch noch gar nicht so gut, aber ihr habt sofort eine gemeinsame Ebene. Ihr seid sofort ein Team, denn ihr seid die Bewohner dieser Wohnung. Alle anderen sind fremd und es ist immer gut, sich gegen andere zu verschwören. Man braucht immer irgendwie, wenn du eine Freundschaft basiert, nur auf gutem Lästermaterial. Du musst dich verschwören gegen irgendjemand anderen, sei es nur im kleinen Bereich oder so, dass du, was weiß ich, über vielleicht auch nur Musik oder sowas, eine Musikrichtung lästerst. Aber du brauchst irgendwie einen gemeinsamen Feind, damit du deine Freunde findest. Und in dem Fall klingt doof, bei der WG-Party sind es natürlich nicht deine gemeinsamen Feinde, aber irgendwie dann schon, weil ihr seid diejenigen, die aufräumen müssen, die putzen müssen und alle anderen kommen nur rein und bedienen sich an eurem Wein oder an eurem Glühwein, wie man das auf WG-Partys wahrscheinlich häufiger macht. Und deswegen ist das eine smarte Idee. Ihr seid dann sofort am Abend, geht ihr mal so zusammen und morgen können wir noch frühstücken zusammen und so. So stelle ich mir das vor. Das ist ein guter Tipp.
So, und es sind auch genug Tipps, Madame. Aber klär uns gerne auf, wenn du inzwischen eine WG gefunden hast, wie es bei dir aussieht, wie du das gefunden hast.
Eigentlich müsste man solchen Leuten nochmal schreiben, wenn die seit über einem Jahr auf ihre Frage warten. Vielleicht sind die schon längst keine Gagreflex-Hörerinnen mehr. Und man sollte denen einfach nochmal schreiben, ey, übrigens, uns gibt's noch, ne? Wir haben jetzt deine Frage beantwortet.
Wenn sie uns nicht mehr hören, dann haben sie es auch nicht verdient.
Das stimmt.
Dementsprechend würde ich sagen, machen wir weiter mit Sucht nach Prostituierten, Lars.
Oh. Oh, ich sage auch bei jeder Frage so,
Hallo meine Lieben, meine beiden Lieblings-Pappenheimer. Ich habe ein Problem und ich weiß nicht, wen ich sonst noch fragen soll. Zu mir, ich bin männlich, 25 Jahre und habe seit über einem Jahr eine feste Beziehung mit meiner Freundin, die ich auch sehr liebe. Jetzt zu dem Problem. Wie ihr unschwer aus der Überschrift entnehmen könnt, zieht es mich immer wieder zu Prostituierten. Das liegt nicht daran, dass ich zu wenig Sex bekomme oder so, sondern rein an dem Kick, den es mir irgendwie immer wieder gibt. Ich rede mir dann ein, dass es kein Betrug ist, weil ich ja gar nichts empfinde. Aber irgendwie weiß ich auch, dass das nicht stimmt. Ich kann aber einfach nicht damit aufhören. Circa einmal im halben Jahr zieht es mich immer wieder irgendwo hin und ich kann erst aufhören, darüber nachzudenken, wenn ich es dann einmal gemacht habe. Ich will unbedingt davon loskommen, weiß aber nicht wie. Und ist ja auch eine Kostenfrage. Vielleicht hat einer von euch ja schon mal Erfahrungen in die Richtung gehabt und kann dazu was sagen. Danke schon mal für eure Hilfe.
Das finde ich schon richtig krass. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wenn du in einer Beziehung bist, was ist schlimmer, wenn du deine Freundin betrügst mit einer Prostituierten oder mit einer anderen Frau, die du irgendwo kennengelernt hast?
Mit einer anderen Frau. Siehst du es anders?
Ich habe das eigentlich immer anders gesehen, verstehe aber die Argumente in die andere Richtung, die du jetzt präsentierst.
Ja, denn eine Frau, die ich dafür bezahle, ist erstmal anonym. Sie hat, auch wenn es keine ärztliche Schweigepflicht ist, aber es gibt die Nuttenschweigepflicht. Das eine ist so ein bisschen wie ein Arzt, zu dem man geht, dem man sich sexuell anvertraut, dem man sein Sperma anvertraut und sagt, hier ist es. Und das andere ist eine Frau, die irgendwelche Verstrickungen hat, irgendwelche persönlichen Beziehungen hat in dein Umfeld und die super, super tricky ist, die vielleicht Emotionen hat in irgendeiner Form, die zu irrationalen Handlungen führen. Also, ich sage ja zum Sex mit Nutten in einer Beziehung, wohlgemerkt.
Also, was du natürlich polemisch jetzt wieder ausgedrückt hast.
Nutten
ist teilweise vielleicht auch beleidigend für die einen oder anderen Menschen. Nur kurz zur Einordnung, damit die ganzen Strafen jetzt, die Strafanzeigen hier nicht wieder reinlüdeln. Also, ich finde das schon schwieriger, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, das letzte Mal, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ernsthaft, war mit 16 oder so, weil irgendein Freund erzählt hat, dass er Freundin und so weiter betrogen wurde durch eine Prostituierte.
Ja.
Und da waren wir uns alle einig, boah, das ist ja viel krasser, viel schlimmer. Natürlich auch hier wahrscheinlich wieder irgendwie so ein schwieriges Gesellschaftsbild von Prostituierten, was man irgendwie gesagt hat, das ist ja noch eklig, das ist ja richtig eklig. Soweit würde ich jetzt mit meinem liberalen, in meinem liberalen Kosmos vielleicht gar nicht mehr gehen, aber für mich ist es nichts. Und trotzdem kann ich verstehen, dass man sagt, es ist irgendwie schon nochmal grotesker, wenn du dir wirklich eine Prostituierte holst und mit der schläfst. Warum? Ich möchte dir das Gegenargument sagen.
Ja.
Wenn du in einer Beziehung bist und eigentlich geht's dir gut mit dem Sex, warum dann nicht einfach weiter mit deiner Freundin schlafen? Wenn du in einer Beziehung bist,
aber sie scheiße denkst, bläst. Ey,
das ist immer nur eine Frau und irgendwie will, reizt mich was anderes.
Ja.
Und dann bist du betrunken auf einer Party, lernst eine kennen und vögelst die. Dann ist es natürlich genauso Fremdgehen, aber ich finde, da ist noch mal ein bisschen weniger Betrug, da steckt irgendwie so, naja, man kann sagen natürlich, das eine ist irgendwie emotional betrügen, mehr emotionaler Betrug, weil du halt die Frau auch kennenlernst und dann mit der schläfst und so weiter. Bei einer Prostituierten weißt du genau, die hat keine Gefühle für dich, du hast keine Gefühle für sie im besten Fall und deswegen ist alles easy. Aber dieser Schritt ist, finde ich, größer. Zu sagen, ich rufe jetzt da eine Prostituierte an oder ich gehe zu dieser Frau hin, zahl viel Geld, also für Otto Normalverbraucher schon viel Geld, so 150 Euro oder sowas sind die Straßenpreise denn aktuell.
Ja.
Zahlst du, um Sex zu haben mit einer Frau, da bist du auf so vielen Ebenen gerade deine Freundin am Betrügen und so ein lang geplant und durchdachtes Ding, was es sehr oft ist. So im Endeffekt unterschreibst du in gewisser Weise einen Vertrag, dass du jetzt gerade deine Freundin betrügst, weil du das nämlich sogar noch finanziell honorierst, dass du deine Freundin betrügst. Im Gegensatz zu, okay, du bist auf einer Party und schläfst halt irgendwie mit einer dann abends. Was nicht besser ist oder so, aber ich finde schon, dass man nicht sagen kann, es ist weniger schlimm mit einer Prostituierten.
Du erkaufst dir im Prinzip so eine Anonymität zurück, die du trotzdem mit Geschlechtsverkehr aufwiegst, aber eigentlich in dem Wissen oder in der Hoffnung, dass diese Person nie wieder in deinem Kosmos in irgendeiner Form stattfinden wird, was du bei einer fremden Bekanntschaft nie ausschließen kannst, oder selbst, dass sie dir per WhatsApp schreibt oder per Instagram, dass sie mit dir in Kontakt bleiben will, dass sie irgendwann 2 Jahre später sagt, dass du sie irgendwo triffst in irgendeiner dummen Situation und dass sie sagt, ah, warte mal, wir kennen uns doch. Oh shit, stimmt, ich habe vor 2 Jahren meine Freundin betrogen. Scheiß Problem. Das erkaufst du dir eigentlich mit einer Nutte. Du erkaufst dir Immunität. Du erkaufst dir eine Art mit einer Nutte. Erkaufst du dir eine Art Freifahrtschein im reinsten Sinne des Wortes. Du erkaufst dir einen Trip umsonst. Es ist wie so eine 10er-Karte umsonst? Im Kino. Und die elfte, ja, emotional und moralisch umsonst. Sagen wir mal, du bist zum Beispiel ein Businessman, was wir nie erleben werden.
Ja, aber come on, ja, erzähl erstmal.
Ein reicher Businessman, Mitte 40. Du holst dir einen Escort auf dein Hotel. Du bist irgendwie in Frankfurt, wickelst da einen Business-Deal ab für irgendeine unseriöse Bank, bei der du wahrscheinlich Kunde bist. So, und wickelst so. Und dann holst du dir abends noch eine Spanierin aufs Hotel, die aufgrund des Menschenhandels unter Prostituierten nur eine Woche in Frankfurt ist und danach weitergeschleust wird. Das ist eigentlich ein, wie sagt man?
Eine Straftat.
Ein
Verbrechen.
Ja.
Unmoralischer Dreck, ja.
Es ist, wie sagt man, ein Verbrechen ohne
Kavaliersdelikt.
Ohne Zeugen, nee, ohne Also, das ist ein Crime, der ohne Strafe ist, eigentlich. Du hast keine Repressalien zu fürchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas davon auf dich zurückfällt, ist gleich null. Also, warum solltest du als Egon Schulz Business Broker, was auch immer Broker heißt, warum solltest du diesen Fick dir nicht gönnen, während deine Simone zu Hause sitzt, die 2 Kinder hütet? Go for it, sag ich.
Nee, also nicht, wenn das per Menschenhandel passiert ist. Ja, ich muss immer versuchen, deine scheiß Karriere zu retten mit irgendwelchen Beisätzen. Ich glaube, schon ganz oft haben Leute schon so den Finger gehabt auf Absenden, Klage, Absenden, Andreas Link schon, ja, okay, es wurde ja doch noch wieder eingeordnet, also ist wieder alles in Ordnung.
Dann tu es.
Nein, also ich glaube so, wenn du Sex mit einer Prostituierten hast, dann ist es ja hauptsächlich der Reiz am Sex. Du willst jetzt Sex haben und dann bezahlst du jemanden dafür, Sex zu haben. Und bei einer anderen Liaison würde ich sagen, okay, da gehören vielleicht noch andere, da werden zumindest noch andere Triebe gestillt, so dieses Eroberung und ich kann's noch und die Frau mag mich und guck mal, die geht mit mir ins Bett und so weiter.
Wichtiger Punkt.
Bei einer, da könnte man vielleicht eher verzeihen, ja gut, das hast du mal wieder gebraucht, aber eine Freundin zu sagen, ja gut, du hast mal wieder Sex gebraucht, dann komm doch zu mir einfach, ich bin deine scheiß Freundin, dann können wir auch Sex haben. Also, wir unterhalten uns jetzt seit 20 Minuten darüber, was weniger schlimm ist, eine Frau zu betrügen. Du, lieber Fragensteller, bist natürlich ein unmoralischer Typ. Ich würde fast sagen Arschloch. Deine Freundin sitzt zu Hause und weiß nichts davon, dass du hunderte von Euros ausgibst.
Sie wird es auch nie erfahren, will ich sagen.
Naja, gut, dann hat er mal Herpes mitgebracht oder so. Ganz ehrlich, man kann doch auch ficken mit allen Frauen, wie man will. So viel, wie du willst. Aber dann mach halt Schluss mit deiner Beziehung. Oder mach eine offene Beziehung, meine Güte. Dann red halt darüber. Ist es okay, wenn ich einmal die Woche zu einer Prostituierten gehe? Ja, klar, Schatz.
Trifft sich ganz gut.
Nein, aber klar, unser Fragensteller hat offensichtlich da in gewisser Weise einen Fetisch für. Der scheint da mehr zu bekommen als nur Sex, weil er hat ja mit seiner Freundin viel Sex. Also scheint es für ihn auch irgendwie einen Reiz zu haben, mit Frauen zu schlafen, die ihn gar nicht wollen würden, sondern einfach dafür bezahlt werden. So, dann sind wir wieder im Fetischbereich und da kann ich dann auch wenig dann wieder gegen sagen, außer halt, das musst du entweder deiner Freundin sagen oder Schluss machen. Weil dieser Fetisch ist nur zu vereinbaren, wenn du entweder moralisch komplett unterirdisch unterwegs bist, dann kannst du es machen oder Schluss machst oder mit deiner Freundin irgendwie einen Deal ausmachst. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage für heute. Und Lars, wir haben ja schon so einige Updates immer mal. Wir haben ja so einige Leute, die wir über längere Zeit begleiten. Oh ja. Wir hatten das letzte Woche wieder mit unserer Magda, die einen Ägypter geheiratet hat. Mhm. Und so auch betreff euer Psycho lebt noch, eine Dame, die uns damals das erste Mal aus der geschlossenen Anstalt geschrieben hat, wo wir uns noch bedankt haben, dass es da so gutes WLAN gibt, mhm, weil uns das immer gute Hörer beschafft. Jetzt meldet sie sich wieder, erinnere dich, beim letzten Mal hatte sie die Chance, dass sie ein bisschen rauskommt, und sie hatte Angst vor einem Praktikum in einem Labor, weil da sehr viele Rasierklingen auf sie warten und sie eventuell triggern könnten. Ich bin nicht mehr sicher, ob wir davon abgeraten haben. Ich hoffe aber ja.
Von was abgeraten haben? Von dem Praktikum?
Dass sie dieses Praktikum macht.
Nee. Das war ja eher so, ob sie den Leuten das irgendwie sagen soll. Und da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, dass wir einerseits gesagt haben, nee, mach das nicht, weil dann wirst du ständig, dann gucken dich die Leute irgendwie komisch an. Aber wenn du merkst, dass es krass wird, dann sprich ruhig mal darüber. Okay.
Hi, ihr Rattenkönige, schreibt sie jetzt. Eure Patientin aus der Klinik lebt noch. Geil. Juhu. Mein Labor. Oh Gott, wir sind echt ein richtig schlechter Podcast.
Nein, ist doch Hammer.
Wir freuen uns, dass unsere Hörer noch leben. Ja, mein Laborpraktikum hätte ich lieber nach einer Woche abbrechen sollen. Jetzt hatte ich einen Rückfall und habe trotzdem nicht bestanden. Das Studium ist damit quasi gelaufen. Ich hätte nächstes Jahr nochmal die Chance, es zu versuchen. Aber so wie das gelaufen ist, wird das nichts. Vielleicht war es doch zu früh. Ich habe inzwischen auch einen Platz bei einem anderen Therapeuten, mit dem ich wesentlich besser klarkomme. Jetzt darf ich mich um einen Ausbildungsplatz kümmern, und wie soll ich sagen, mit meiner Vorgeschichte ist das gar nicht so einfach. Abgesehen davon, dass viele einen Führerschein erwarten, den ich aus Selbstschutz momentan nicht machen will, habe ich neben einem mittelmäßigen Abi und einem angefangenen Studium nichts vorzuweisen. Das alles wäre nicht ganz so schlimm, wenn Depressionen nicht der absolute Einstellungskiller wären. Sonst könnte ich meine Situation ganz gut erklären. So muss ich lügen und darauf hoffen, dass keiner genauer nachfragt. Wie kann ich es schaffen, irgendwo einen Ausbildungsplatz zu bekommen, ohne die Leute komplett zu verarschen? Würdet ihr jemanden mit so einer Vorgeschichte einstellen? Und wieso geben einem die meisten nicht mal eine Chance, sich zu beweisen, sondern stecken dich sofort in eine Schublade, aus der du nie wieder rauskommst? Spätestens, wenn ich zum Vorstellungsgespräch muss, wird es, wenn es warm ist, schwierig, da durchzukommen, ohne dass Fragen zu den Narben an meinen Armen kommen. Grüße aus dem Süden.
Also erstmal sehr gut, dass du den Kopf oben behältst und immer noch offensichtlich deinen Humor nicht verloren hast, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören und würdest nicht immer noch uns Updates schicken und so weiter. Also da erstmal Respekt, und ich hoffe, dass es dir bald noch besser geht, weil ich wollte jetzt erst sagen, schön, dass es dir wieder gut geht oder so, aber das ist natürlich nicht der Fall. Du bist immer noch in einer sehr schwierigen Phase, aber da kommst du schon wieder raus. Wir beide glauben da ganz fest dran.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist natürlich auch wieder sehr zweifelhaft, dass du quasi immer einen Therapeuten hast und die sagen, geben dir immer Tipps und auf die hörst du aber nicht, dann fragst du lieber bei den Ratten nochmal nach.
Ja gut, dann frage ich Lars und Andreas.
Hast du den Satz noch, Leute, die dir zuhören? Ja, Lars und Andreas, die Ratten aus dem Internet. Ja, das ist natürlich auch schwierig zu hören, dass man da immer Probleme hat, wenn man sowas mal äußert, dann angestellt zu werden. Klar, am besten natürlich nicht ansprechen, wäre da die beste Variante. In der idealen Welt wäre das kein Problem. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung du so gehst. Ich glaube, es gibt durchaus Berufe, wo das weniger ein Big Thing wäre. Vielleicht mal die Richtung überdenken.
Also als zum Beispiel TV-Autor oder so ist es durchaus normal, dass man Depressionen hat und man würde da vielleicht nicht so auffallen. Ich merke aber schon, also wenn man so Leute trifft, und wir haben das ja durchaus in unserem erweiterten Umfeld, dass man immer mal wieder auf sowas trifft, dass Leute einfach einen Burnout haben oder dass sie Depressionen sogar haben und das auch äußern. Ich finde nach wie vor, auch 2019, wo dieses Thema vielleicht nicht mehr so super präsent ist wie noch vor 3-4 Jahren, wo man das Gefühl hatte, es war fast schon so eine Volkskrankheit und alle hatten plötzlich Depressionen, es verursacht immer noch so einen Stempel im negativen Sinne. Man hat schon das Gefühl, okay, da ist jemand mit einer psychischen Krankheit in irgendeiner Form, der ist nicht so belastbar, dem können wir nicht so viel zumuten. Wir wissen nicht so richtig, was hat er eigentlich schon durchgemacht. Und es ist alles ein bisschen schwierig, solchen Leuten vorurteilsfrei zu begegnen in den verschiedensten Branchen. Aber ich finde schon, dass das was ist, mit dem unsere Gesellschaft heutzutage eben lernen muss zu leben.
Ja, und das auch irgendwie nicht, also es sollte nicht zur Normalität werden. Jetzt ist wieder irgendwie schwierig, wie man sich da ausdrückt. Natürlich sollte es zur Normalität gehören, dass Leute psychische Erkrankungen haben.
Ich find's schön, dass eine Hälfte des Gagreflex-Podcasts komplett psychisch krank ist.
Sollte eigentlich Usus sein, dass alle Menschen auf dieser Welt psychisch komplett krank sein. Es sollte jemand, der psychisch gesund ist, sollte als komplett krank abgestuft werden. Nein, das ist natürlich nicht gemeint.
Jedes Podcast-Trio sollte mindestens einen komplett psychisch behinderten Menschen an Bord haben. Ansonsten kann ich das Projekt nicht ernst nehmen. Dann finde ich, ist das null inklusiv.
Ich flüchte mich mal lieber wieder in meine erste Argumentationsreihe. Also zum Beispiel, selbst wenn du, also du hast ja im Labor Praktika gemacht, das klingt jetzt nicht, als würdest du irgendwas in die soziale Richtung machen, aber denk doch da mal drüber nach, also du bist ja noch relativ jung, kannst ja im Prinzip dich noch 5-mal in 5 unterschiedliche Richtungen entscheiden, das ist zwar immer schwieriger, Jahr für Jahr sich neu umzuentscheiden, aber es ist immer möglich, das denken ja viele immer, oh, es ist so schwer, aber ja, es ist möglich, jetzt nochmal was komplett Neues zu machen. Und wieso lachst du, Andreas?
Nee, du kannst dich noch 5-mal in deinem Leben für Selbstmord entscheiden, aber es wäre immer die falsche Entscheidung.
Ja, das möchten wir nochmal doppelt und dreifach
unterschreiben. Don't do it, wir brauchen jeden Hörer.
Ja, wir wollen das sagen wir immer wieder.
Wenn ihr keinen Grund mehr habt zum Leben, denkt an uns.
Aber ich glaube tatsächlich, dass so soziale Berufe, gerade für Leute, die da echt große Probleme haben, eine gar nicht so doofe, was lass dir jetzt schon wieder? Nee. Das ist gar nicht so eine doofe Richtung. Es ist fast schon positiv, wenn man sowas schon mal durchgemacht hat. Wenn man, keine Ahnung, Streetworker, Sozialpädagoge, irgendwie an Schulen oder so, wenn du schon mal, oder irgendwie, ja, therapeutische Unterstützung oder sowas, wenn du schon mal sowas durchgestanden hast, dann glaube ich, wirst du da auch schon mehr angesehen. Also solange du das natürlich bekämpft hast, deine Krankheit, das steht natürlich an erster Stelle. Aber zumindest mal über die Richtung nachzudenken, einen Tapetenwechsel zu machen, eine andere Richtung einzuschlagen, was die Arbeit angeht, das wäre jetzt mal so mein neuer Tipp hier. Wir haben ja schon viele Tipps hier gegeben, jetzt nach 2 von jetzt die 3. Folge. So langsam gehen mir die Tipps aus, aber du bist ja auch immer in einer ganz neuen Situation, muss man dazu sagen. Und deswegen ist es auch immer total spannend und wir hoffen, dass du uns auch weiterhin auf dem Laufenden hältst, wie es da so weitergeht. Mein kleiner Tipp, nicht unbedingt befolgen, aber zumindest mal drüber nachdenken, vielleicht in so eine soziale Richtung zu gehen. Weil ich glaube, ganz oft ist es auch so, dass Leute, die irgendwie nicht mehr wissen, an was sie sich festhalten können, in so sozialen Bereichen eine Sache gefunden haben oder finden, wo sie sagen, okay, das gibt mir jetzt Kraft, anderen Leuten zu helfen, denen es noch ein bisschen schlechter geht als mir oder denen es gerade so schlecht geht, wie es mir mal ging, denen aus der Gosse zu helfen sozusagen. Das gibt mir wieder Kraft fürs Leben und das verstehe ich auch total, deswegen gehe mal in die Richtung, vielleicht zumindest gedanklich.
Da bin ich bei Lars tatsächlich, also um das mal ein bisschen spitzer zu formulieren, es hilft immer, sich Leute zu suchen, denen es noch schlechter geht als einem selbst und da ist das soziale Gewerbe auch eine Aushilfe in der Abendküche, würde ich da mal mit an die Seite geben, ist immer hilfreich. Such dir einfach gezielt Leute, die sozial noch unter dir gestellt sind und es sind nicht so viele. Also Leute, die mit psychischen Krankheiten zurückkommen wollen in diese Gesellschaft, haben es immer noch super schwer. Aber es gibt noch Leute, denen es noch schlechter geht. Leute, die nicht täglich ihre Kleidung wechseln können. Halte dich da ein bisschen auf, versuch da dir auch einen Ruf und einen Namen zu machen in dieser Szene. Ja, es ist natürlich, also wenn ich jetzt als Arbeitgeber auf deinen Lebenslauf blicken würde, und ich wüsste, okay, alles klar, du warst jetzt 1,5 Jahre in einer geschlossenen Anstalt, hast vielleicht schon 1-2 Therapien hinter dir, hast vielleicht dementsprechend in der Zeit nicht gearbeitet, dann ist es natürlich schon schwierig, dich dann jetzt zum Beispiel in einem Sägewerk einzustellen, ne? Obwohl ich eher darauf bedacht bin, dass die Leute mit sich drehenden Zähnen Holz schneiden, dann wäre das halt richtig schlecht, dich da einzubauen, weil ich nicht glauben würde, dass du dich darauf fokussieren könntest. Aber in so Berufen wie den Medien zum Beispiel, ja, meine Güte. Ich glaube, die Medien sind schon
Auffangbecken.
Ja, wir sind wirklich da ein Auffangbecken für psychisch Kranke, für gescheiterte Leute, für Leute, die offensichtlich größere Probleme haben, die sie in den Medien ganz gut lösen können.
Wobei ich glaube, dass wirklich die Medien da nicht der beste Ort wäre. Also ich glaube, da wären die Möglichkeiten groß, aufgenommen zu werden. Aber ob du dadurch dann wirklich gesund würdest, weil wir kennen ja wirklich aus unserem Arbeitsumfeld genug Leute, die durch die Medien quasi psychisch krank wurden.
Ja.
Insofern ist das vielleicht nicht das allerbeste. Ich würde eher in die soziale Richtung gehen. Aber was ich auch nochmal sagen wollte, das ist natürlich schon immer noch, wie du das auch betont hast, schwierig, dass psychisch Kranke auch komplett normal aufgenommen werden in der Gesellschaft. Beobachte aber wirklich mit Freude, muss ich sagen, dass auch da so ein bisschen ein Aufschrei, ich habe es vorhin bei Homosexuellen gesagt, aber auch da gibt's diese Bewegung quasi auf Twitter zum Beispiel von Leuten, die öffentlich sagen, ich bin psychisch krank, ich lasse mich behandeln und ich schäme mich nicht dafür. Und das ist ja auch erst so die letzten Jahre entstanden, dass man sich dazu entscheidet, sowas nicht mehr im Kellerchen zu machen und lass bloß nicht die Tante Gisela davon erfahren, dass mein Kind eine psychische Störung hat, sondern dass man damit ganz offen umgeht. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger und richtiger Schritt, der da gerade passiert, dass immer mehr Leute an die Öffentlichkeit gehen, auch prominente Leute an die Öffentlichkeit gehen und dadurch auch anderen Leuten die Angst nehmen, die ähnliche Probleme haben. Also das beobachte ich wirklich mit Freunden.
Ich habe mich auch gerade vorgestellt, wie du auf einer Bank sitzt und einfach zufrieden nickst und sagst, ja, endlich äußert sich eine Cameron Diaz auch mal. Aber ich finde, in Hollywood hat es aber auch schon so einen Fadenbeigeschmack, dass man so das Gefühl hat, man braucht irgendwas psychisch Krankes, dass man schick und in ist. Also ich finde, da hat es fast schon so eine Perversion erreicht, dass man so das Gefühl hat, jeder gute Promi, der was auf sich hält, braucht irgendeine Krankheit oder irgendeine Störung und irgendein Therapist, der irgendwie sich einmal die Woche um einen kümmert, um irgendwie noch schick zu sein.
Bei Künstlern ja schon immer so gewesen. Also die erfolgreichen Künstler haben ja alle, nee, nicht alle, aber ein signifikant großer Teil der berühmten Künstler der letzten 500 Jahre hatte einen Knacks. Und ja, diese Studie habe ich angestellt die letzten 20 Minuten.
Ja. Was sind so deine Top 5 Künstler, die offensichtlich psychisches Problem hatten?
Van Gogh.
Safe. Du siehst aus wie ein junger Van Gogh.
Ja, sagen mir genug Leute. Dann hier die ganzen Rolling Stones-Kollegen.
Michael Jackson.
Michael Jackson natürlich. Komplett einen an der Waffel gehabt. Hier der Kurt Cobain.
Ja.
Wie viele brauche ich noch?
Die sind 4, die fallen nicht mehr 5 an aus 500
Doch,
Jahren.
Sicher. Ey, ich habe schon die Rolling Stones genannt, allein das sind 5. Nö, und dann nicht. Hier Robin Williams.
Das klang wie Robin Williams. Robin Williams, ja, okay, gut. Ja.
Also schon einige. Und natürlich, wenn wir noch weiter zurückgehen, hier Mozart, Beethoven, hatten alle komplett einen an der Waffel, wenn du das nochmal recherchierst.
Würde ich nochmal nachtragen, zumindest bis zur nächsten Folge recherchiere ich das nochmal ein bisschen an, aber es waren sehr viele Leute aus dem 20. Jahrhundert, die du da genannt hast, aber
ich
auch.
Du sagst die letzten 500 Jahre.
Ja, aber du hast hauptsächlich die Stones gesagt, Kurt Cobain, wir sind alle im 20. Jahrhundert gerade, die du genannt hast. Goethe hast du gar nicht genannt.
Beethoven.
Und Goethe hatte fucking nochmal überhaupt kein Problem. Was ist dein Problem mit scheiß Goethe?
Strauß? Das werden wir alles noch recherchieren.
Friedrich Strauß?
Lass mich in Ruhe. Wir reden schon seit 2 Stunden hier. Wie lange geht die Aufzeichnung schon?
Ja, seit gestern.
Gut. Liebe Leute, ich würde sagen, das waren eure Fragen.
Und uns fehlten die Antworten.
Herrlich war das mal wieder. Ich fand, das war ein richtig schönes Themen-Potpourri. Wenn ihr wollt, dass eure Themen rankommen hier beim Gag-Reflex-Podcast, ihr könnt da kreativ sein. Es müssen keine Liebesthemen sein, wie ihr gehört habt. Es können auch berufliche Themen sein, sonstige Probleme, die ihr irgendwie habt. Dann schickt uns einfach eine Mail an mail@gagreflexpodcast.de. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Zum Beispiel auch mit einer positiven Bewertung auf iTunes oder Absolut. Hier mit einer Unterstützung auf Patreon, die wir hier traditionell vorlesen. Und zwar einmal unsere 5-Dollar-Supporters. Wir kennen und lieben sie alle. Und zwar Hassmeister Krause, Daniel Elsner, Luxen, Paul-Erik Larsen, Fabian Spapinato, Lukas Rauscher, Florentin Will, Geföhnte Hoden, Niklas, Buenaventura, Sitzfleisch, Schmiedelhidlidu, das enorme Millennial, Gras Erik Paulsen, André Karaden, R to the North Star, Trombonessas, Yannick, Interfractor 7890, Snack Besteck, Benji, Henning Pedersen, Ferry der Ficker, Awesome Vieh, Eduard K., Rattenmann, das goldene Prinz Albert Lineal, das goldene Prinz Albert Piercing. Sorry. Gaylord, wie hart wichsen, will hart wichsen. Swartkabel Dude, Alexander Kalemba, MC Sniper, Fotzias, Marvenger und Next Gen Pam. Vielen Dank also an unsere 5-Dollar-Unterstützer. Wenn ihr wollt, dass die Liste irgendwann zu groß wird, dann erzählt euren Freunden von diesem Podcast.
Und unsere 10-Dollar-Unterstützer, auch da nochmal Dankeschön, ein voran Hans Gock, der uns mit 15 Dollar pro Folge unterstützt. Außerdem Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Zimtraucher, Captain Giz, Fresh Imbiss, Dalo, der Rattenfänger von Hameln und Mone Wana. Also, wenn ihr auch eure Namen einfach ändert und das ein bisschen witziger gestalten wollt, wie Captain Gisp Fresh im Biss, dann freut das Lars Pausen.
Und natürlich könnt ihr uns auch ganz straight über PayPal, mail@gagreflexpodcast.de unterstützen und das tun zum Beispiel für diesen Monat André F. und natürlich Min D. Vielen Dank auch an euch süßen Zuckerschneckchen.
Dankeschön, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Gagreflex Podcast. Dankeschön für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.